Kapitel 8 – Die Ausdauer. Erkennen Sie Ihre Schwächen und beseitigen Sie alles, was zwischen Ihnen und Ihrem jeweiligen Ziel steht. Ausdauer ist die Kraft, die Ihrer Motivation, dem Verlangen, Kontinuität und Verlässlichkeit verleiht.
Ausdauer ist einer der wichtigsten Faktoren des Prozesses, der Ihren Traum vom großen Geld in materielle Wirklichkeit überführt. Die Quelle der Ausdauer ist die Willenskraft. Sobald sich die Willenskraft des Wunsches oder Verlangens annimmt und sich in dessen Dienst stellt, gibt es kein Hindernis mehr, das nicht überwunden werden kann. Erfolgsmenschen erscheinen der breiten Masse oft als kalt, gefühllos, ja gelegentlich sogar unbarmherzig. Dieser Eindruck ist häufig falsch. Was solche Leute tatsächlich auszeichnet und den Normalbürger vielleicht mit Unbehagen und Befremden erfüllt, ist eine, allerdings überdurchschnittlich entwickelte Ausdauer und Willenskraft. Diese zwei Eigenschaften sind die Werkzeuge, mit deren Hilfe Sie Ihre Ziele mit Sicherheit erreichen. Die meisten von uns sind nur allzu schnell bereit, ihre Pläne und Hoffnungen bereits bei der ersten auftretenden Schwierigkeit über Bord zu werfen. Nur wenige halten allen, bei jedem Projekt zu erwartenden Widerständen und Hindernissen zum Trotz, unerschütterlich an ihrem Vorhaben fest. Ausdauer darf nicht mit unbelehrbarem Beharren auf dem einmal eingeschlagenen Kurs verwechselt werden. Widerstände und Hindernisse, die sachlich mit dem jeweiligen Vorhaben zusammenhängen, sofern sie nicht überhaupt wesenhaft aus ihm hervorgehen, sollten nicht grundsätzlich mit der Geradlinigkeit eines Nashorns in Angriff genommen werden, sondern können sich durchaus als unbedingt zu beachtende Indizien für die Notwendigkeit einer Kurskorrektur erweisen. Ausdauer bedeutet, das Ziel nicht aus den Augen zu lassen und unablässig das als jeweils nötig Erkannte zu tun. Zum Erwerb eines Vermögens ist meist die Anwendung aller 13 Grundsätze unserer Erfolgsphilosophie erforderlich. Die Ausdauer aber ist in dem Sinne der wichtigste von ihnen, als er die konsequente praktische Umsetzung der übrigen 12 überhaupt erst ermöglicht. Wenn Sie dieses Hörbuch nicht lediglich zur Information verfolgen, sondern es als praktischen Führer gebrauchen wollen, werden Sie den ersten Beweis für Ihre Ausdauer dann zu erbringen haben, wenn Sie die im ersten Kapitel das Verlangen beschriebenen 6 Schritte auszuführen beginnen. Wenn Sie nicht zu den schätzungsweise 2% der Bevölkerung gehören, die bereits in jungen Jahren eine feste Zielvorstellung entwickelt und einen bestimmten Plan zu ihrer Verwirklichung ausgearbeitet haben, kann es leicht geschehen, dass Sie die Anweisungen, die Sie zu diesem Thema gehört haben, mehr oder weniger an sich vorüberziehen ließen und dann in Ihren gewohnten Trott verfallen sind, ohne die Vorschläge und Anregungen je wirklich anzuwenden. Mangelnde Ausdauer ist eine der häufigsten Ursachen des Misserfolgs. Dies ist umso betrüblicher, als erfahrungsgemäß die meisten Menschen mehr oder weniger an dieser Krankheit leiden, obwohl sie sich mit vergleichsweise geringer Mühe davon befreien könnten. Eine solche Befreiung fällt naturgemäß umso leichter, je stärker der Wunsch oder das Verlangen ist, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Daher ist die Wahl des richtigen Zieles von entscheidender Bedeutung. Jede menschliche Leistung entspringt einem bestimmten Wunsch, dem sie auch hinsichtlich ihrer Größe und ihres Wertes entspricht. Denken Sie immer daran, nur ein starkes Verlangen liefert einen wirksamen und dauerhaften Ansporn zu einer bedeutenden Leistung. Mangelnde Ausdauer ist also letztlich auf das Fehlen eines ausreichend starken Wunsches zurückzuführen. An dieser Stelle sollten Sie unbedingt das beiliegende Begleitbüchlein mit dem Titel »Die Kernaufgabe« zur Hand nehmen. Sie finden darin die erwähnten 6 Schritte noch einmal aufgeführt. Machen Sie sich spätestens jetzt daran, diese 6 Schritte in die Tat umzusetzen. Der Eifer und die Beharrlichkeit, mit denen Sie sich dieser Aufgabe widmen, sind genaue Gradmesser für die Intensität Ihres Verlangens nach Reichtum. Wenn Sie feststellen, dass Sie die vorgeschriebenen Maßnahmen lustlos und undiszipliniert durchführen, können Sie sicher sein, dass Ihnen das zur Verwirklichung Ihres Traums unerlässliche Zielbewusstsein noch fehlt. Wenn Ihr Ziel Geld ist, dann denken Sie daran, Reichtum fliegt nur denen zu, die bereits die richtige Einstellung zum Geld gewonnen und sie zum Fundament ihres Denkens und Handelns gemacht haben. Wenn Sie dagegen zur kurzatmigen Mehrheit gehören, wenn es Ihnen also wie den meisten Menschen an der nötigen Ausdauer mangelt, dann sollten Sie sich nach diesem Kapitel voll und ganz auf das nächste konzentrieren, das Kapitel über den Brain Trust. Sie müssen zunächst die dort erläuterten Prinzipien verinnerlichen, damit Sie dann Ihre eigene Gruppe führender Köpfe aufbauen können. Lassen Sie sich durch die Zusammenarbeit und den Gedankenaustausch mit Ihren Mitstreitern zu immer größerer Leistungsbereitschaft und Ausdauer motivieren. Ein weiteres Begleitbüchlein, Brain Trust, wird Ihnen dabei eine gute Hilfe sein. In den Kapiteln über die Autosuggestion und das Unterbewusstsein finden Sie weitere Hinweise, wie sich Ihre Schwäche schließlich ganz überwinden lässt. Haben Sie nämlich Ihrem Unterbewusstsein erst einmal ein deutliches mentales Bild Ihres Wunsches, also eine klare Zielvorstellung übermittelt, werden die tieferen Schichten Ihrer Psyche Sie mit unermüdlicher Tatkraft und Begeisterung erfüllen. Ihr Unterbewusstsein arbeitet rund um die Uhr, ob Sie nun wachen oder schlafen. Wenn Sie sich sprunghaft oder nur sporadisch um die Anwendung unserer Erfolgsregeln bemühen, werden Sie mit ziemlicher Sicherheit nichts davon haben. Wollen Sie die versprochenen Ergebnisse erzielen, müssen Sie alle Regeln gewohnheitsmäßig anwenden. Eine andere bekannte Methode, den Sinn für Geld zu wecken, gibt es nicht. Dieselben Naturgesetze, die denjenigen, dessen Gedanken stets um Mangel und Versagen kreisen, zu Armut und Erfolglosigkeit verdammen, bewirken umgekehrt auch, dass jeder Geld an sich zieht, dessen Psyche vollständig vom Gedanken an Reichtum durchdrungen ist. Die armutstiftenden Denkgewohnheiten setzen sich nur allzu leicht im Geist dessen fest, der nicht vom unbändigen Wunsch nach Wohlstand erfüllt ist. Dieses Armutsbewusstsein entsteht ganz von selbst, das heißt, ohne jede bewusste Anstrengung unsererseits. Geldbewusstsein muss hingegen, sofern man es nicht schon von Geburt an besitzt, was aber eher selten der Fall ist, gezielt wachgerufen werden. Aus dem Gesagten geht abermals die überragende Bedeutung der Ausdauer hervor. Ohne Ausdauer sind Sie, da es kaum etwas gibt, was sich mit einem Schritt erreichen lässt, von vornherein zum Scheitern verurteilt. Mit Ausdauer werden Sie jedes Ziel erreichen. Sie sind mit Sicherheit schon wenigstens einmal mit einer auf den ersten Blick unüberwindlich erscheinenden Aufgabe konfrontiert gewesen, wie beispielsweise einen vollständig zugerümpelten Dachboden aufzuräumen. Sie stehen vor einem Gebirge von verstaubten Pappkartons, Kisten, Truhen, Koffern, ausgemusterten Möbeln, schimmligen Teppichen und schlicht undefinierbarem Ramsch und fühlen sich machtlos, hoffnungslos überfordert, ganz so wie der Mann, der das Meer mit einem durchlöcherten Teelöffel ausschöpfen sollte. Haben Sie aber erst einmal Ihre anfängliche Verzagtheit überwunden, können Sie sich mit dem absolut logischen und unwiderlegbaren Argument Mut machen, dass selbst das schlimmste Chaos aus einzelnen, für sich genommen durchaus zu bewältigenden Elementen besteht. Sie bücken sich, heben den am nächsten liegenden Karton auf, befördern ihn in den Mülleimer und schon ist das Problem ein Stückchen kleiner geworden. Und dann fahren sie einfach so fort, immer eins nach dem anderen, ohne das Endziel, das Aufgeräumtsein des Dachbodens aus den Augen zu verlieren, zugleich aber auch ohne den ganzen Weg dahin in einem zu überblicken, um nicht wieder den Mut zu verlieren. Immer ein bisschen mehr und ein bisschen weiter und irgendwann haben Sie es geschafft. Der Trick ist also ganz einfach. Er lautet: einen Schritt auf einmal und nach jedem Schritt den nächsten tun, bis man dort angekommen ist, wo man hin wollte. Diese äußerst simple, aber überaus wirkungsvolle Methode funktioniert in jedem Lebensbereich und bei jeder noch so langwierigen und unüberschaubaren Aufgabe. Lassen Sie sich nicht entmutigen, auch nicht, wenn Sie anfangs nur langsam vorankommen. Mit genügender Ausdauer stellt sich der Erfolg unweigerlich ein. Wenn Sie Ihre Gruppe kluger Köpfe mit gebührender Sorgfalt und Umsicht zusammengestellt haben, findet sich bestimmt wenigstens ein Partner, der Ihnen helfen kann, Ihre Ausdauer zu steigern. Manche Leute wurden zu Millionären, weil sie gar nicht anders konnten. Die Umstände, wozu auch Berater und andere enge Mitarbeiter gehören können, zwangen sie einfach zu unermüdlicher Ausdauer. Wer ausdauernd ist, scheint gegen dauernden Misserfolg gefeit zu sein. Jeder Rückschlag, jede Niederlage erweist sich für ihn als lediglich eine weitere Etappe auf dem Weg zum endgültigen Erfolg. Manchmal könnte man den Eindruck gewinnen, als steckte in uns ein unsichtbarer Kompass, dessen Aufgabe darin besteht, uns einen möglichst schwierigen Kurs zu weisen, damit wir unsere Ausdauer unter Beweis stellen können. Wer genügend Willenskraft und Selbstvertrauen besitzt, um nach jedem Sturz wieder aufzustehen und weiter zu marschieren, der erreicht am Ende unweigerlich sein Ziel. Hindernisse und Entmutigungen sind die Feuerprobe, die jeder bestehen muss, ehe er sich auf seinen wohlverdienten Lorbeeren ausruhen kann. Wer durchhält, wird für seine Ausdauer fürstlich belohnt, denn es gibt keinen Plan, den er nicht realisieren, kein Ziel, das er nicht erreichen könnte. Aber das ist noch nicht alles. Wer unermüdlich weiterkämpft und sich von keinem Hindernis abschrecken lässt, gelangt irgendwann auf seinem Weg zu einer Erkenntnis, die noch weit wertvoller ist als alle Schätze dieser Welt. Er erkennt nämlich, dass jede Widrigkeit den Keim eines ebenso großen Vorteils in sich trägt. Wer sich auf seine Ausdauer verlassen kann, ist imstande, Rückschläge als bloße vorübergehende Unterbrechungen seines Marsches zum Erfolg zu betrachten. Ein solcher Mensch ist von jenem glühenden Verlangen erfüllt, das über kurz oder lang jede Niederlage in einen Sieg verwandelt. Für ihn bedeutet ein Fehlschlag nur einen Ansporn zu noch größeren Leistungen. Während ich hier sitze und schreibe, fällt mein Blick gelegentlich auf den nahen Broadway, den Friedhof der begrabenen Hoffnungen und zugleich das Foyer der unbegrenzten Möglichkeiten. Aus allen Teilen der Vereinigten Staaten und teilweise auch aus dem Ausland strömen Menschen hierher auf der Suche nach Ruhm, Reichtum, Macht, Liebe oder was immer sonst ihnen erstrebenswert erscheint. Nur den wenigsten gelingt es natürlich, sich aus der anonymen Masse emporzuarbeiten. Und wenn es wieder einmal soweit ist, erfährt die staunende Welt, dass der Broadway einen neuen Liebling hat, dem er zu Füßen liegt. Aber der Weg zum Gipfel ist lang und beschwerlich, denn erst nachdem man bewiesen hat, dass man sich durch nichts entmutigen lässt, erkennt der Broadway Begabung und Talent an und belohnt sie maßlos, wie diese ebenso harte wie begeisterungsfähige Theaterwelt zu allen Zeiten war, mit Lorbeeren und klingender Münze. Dann wissen die Eingeweihten, dass wieder einmal jemand das Geheimnis des Erfolgs entdeckt und angewandt hat: unermüdliche Ausdauer. Der Kampf um den Erfolg, den die spätere Bestseller-Autorin Fanny Hurst ausfocht, liefert uns ein glänzendes Beispiel solcher Beharrlichkeit. 1915 kam die 26-Jährige nach New York, um dort als Schriftstellerin Karriere zu machen. Doch bevor ihr Roman »Die Straßen von New York« alle Verkaufsrekorde brach, musste sie selbst 4 Jahre lang durch diese Straßen irren. Tagsüber arbeitete sie, nachts hing sie ihren Träumen nach. Und als, nach einer langen Reihe von Enttäuschungen, ihre Erfolgsaussichten den Nullpunkt erreicht zu haben schienen, sagte sie nicht etwa, wie unzählige andere gescheiterte Künstler vor und nach ihr: »Ich geb's auf, der Broadway hat mich fertig gemacht«, sondern sie sagte: »Jetzt erst recht. nicht weniger als 36 Einsendungen, ließ die Feuilleton-Redaktion der Saturday Evening Post an sie zurückgehen, ehe sie ihre erste Kurzgeschichte veröffentlichte. Die meisten Leute hätten schon nach den ersten paar Absagen den Kampf aufgegeben, nicht aber Fanny Hurst. 4 Jahre lang blieb sie ihrem Ziel treu und verfolgte unbeirrbar ihren Weg, denn sie wusste, dass jeder Erfolg erkämpft werden muss. Dann aber hatte sie endlich ihre harte Probezeit hinter sich gebracht. Von nun an rissen sich Zeitungsredaktionen und Verlage um ihre Arbeiten. Das Geld floss ihr in solch gewaltigen Mengen zu, dass sie mit dem Zählen gar nicht mehr nachkam. Und als sie schließlich auch noch von Hollywood entdeckt wurde, floss das Geld nicht mehr, es strömte. Nun werden Sie vielleicht sagen, schön und gut, aber was hätten Fanny Hurst, ihre Überzeugung, ihr Selbstvertrauen und ihre Ausdauer genutzt, wenn sie nicht das Zeug zur Schriftstellerin gehabt hätte? Dieser Einwand ist nur zum Teil richtig. Es stimmt natürlich, dass zuerst ein bestimmtes Talent, eine bestimmte Fähigkeit, ein bestimmtes Etwas da sein muss, woraus man Kapital schlagen kann. Aber den wesentlichen Unterschied zwischen einem Durchschnittsbürger und einem Erfolgsautor, einem Filmstar oder einem Großunternehmer macht nicht so sehr die Quantität seiner einschlägigen Begabung aus, als vielmehr die Selbstdisziplin und die Beharrlichkeit, mit denen er an dieser Begabung und an deren Vermarktung gearbeitet hat. Ein durchschnittliches Talent, gepaart mit einem überdurchschnittlichen Erfolgswillen, ist unendlich mehr wert als die größte Genialität, die es aus mangelnder Durchsetzungskraft und Ausdauer nicht schafft, sich Aufmerksamkeit zu verschaffen. Beharrlichkeit ist eine Geisteshaltung, die jeder erlernen oder sich antrainieren kann. Wie alle anderen geistigen Tugenden wurzelt auch die Ausdauer in ganz bestimmten Voraussetzungen. Erstens. Zielstrebigkeit. Die genaue Kenntnis des Ziels ist eine der ersten und vielleicht die wichtigste Bedingung für die Möglichkeit der Ausdauer. Denn nur etwas, wovon wir eine klare Vorstellung haben, vermag uns so sehr zu motivieren, dass wir allen Widerständen und Rückschlägen zum Trotz immer weiter um dessen Besitz ringen. Zweitens, Verlangen. Je stärker unser Verlangen nach einem bestimmten Objekt oder Zustand ist, desto leichter fällt es uns natürlich, beharrlich und konsequent darauf hinzuarbeiten. Drittens, Selbstvertrauen. Unerschütterliches Vertrauen in die eigene Kraft und Fähigkeit, den einmal gefassten Plan auch durchzuführen, steigert gleichfalls unser Durchhaltevermögen. Zur Steigerung des Selbstvertrauens wiederum können Sie sich der gezielten Autosuggestion bedienen, von der wir im 3. Kapitel gesprochen haben. Viertens, sorgfältige Planung. Gut durchdachte und detailliert ausgearbeitete Pläne erleichtern es uns, bei der Stange zu bleiben und schenken uns durch das Bewusstsein, dass wir nach einem etwaigen Fehlschlag den vorausberechneten Kurs leicht wiederfinden und weiterverfolgen können, ein beruhigendes Gefühl der Sicherheit. Fünftens, fundierte Kenntnisse. Wer weiß, dass sich seine Pläne und Entscheidungen auf sorgfältig recherchierte Tatsachen und exakte Kenntnisse gründen, wird selbst angesichts unerwarteter Probleme nicht den Mut verlieren. Wer dagegen nur intuitiv herumstümpert, gibt sehr bald auf. Man kann nicht ausdauernd in die Irre gehen. Sechstens, Zusammenarbeit. In Begleitung motivierter Mitwanderer, die einem bei Bedarf eine helfende Hand reichen oder ein Wort der Ermutigung spenden, lässt sich der lange Weg zum Ziel weit leichter bewältigen. Siebtens, Willenskraft. Ein starker Wille ermöglicht es uns, selbst dann noch an unserem Vorhaben festzuhalten und unseren Weg weiter zu verfolgen, wenn eine schwere Niederlage uns so geschwächt hat, dass wir vorübergehend keinerlei Motivation mehr verspüren. Durch eiserne Selbstdisziplin lassen sich solche Totenpunkte überwinden und oft genügt es, den Schauplatz unserer Niederlage nur ein paar Schritte hinter uns zu lassen, um wieder Mut und Zuversicht zu schöpfen. Und achtens, Gewohnheit. In vielen Fällen und ganz gewiss, wenn es um Ausdauer oder Durchhaltevermögen geht, lässt sich fehlende Willenskraft durch die Macht der Gewohnheit kompensieren. Gewöhnen Sie sich an, jede noch so bedeutungslos erscheinende Aufgabe unter allen Umständen zu Ende zu führen. Und mit der Zeit wird Ausdauer zu Ihrer zweiten Natur werden. Bevor wir mit unserer Erörterung der Beharrlichkeit, dieser vielleicht wichtigsten Vorbedingung jeden Erfolgs, fortfahren, wollen wir wieder eine kleine Inventur machen und feststellen, ob Ihnen gegenwärtig noch die eine oder andere wesentliche Voraussetzung zur Ausdauer fehlt und wenn ja, welche. Wie schon im 6. Kapitel, organisierte Planung, soll Ihnen eine Checkliste die notwendige Gewissensprüfung erleichtern. Seien Sie dabei sich selbst gegenüber so ehrlich wie möglich, denn nur dann wird es Ihnen gelingen, Ihre Schwachstellen zu erkennen und entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Die folgende Zusammenstellung zeigt Ihnen die gefährlichsten Feinde des Erfolgs. Dazu gehören nicht nur die verschiedensten Erscheinungsformen oder Symptome mangelnder Willenskraft und Ausdauer, sondern auch die tief wurzelnden unterbewussten Ursachen dieser Charakterschwächen. Fragen Sie sich bei jedem der folgenden 16 Punkte, ob die genannte Eigenschaft auf Sie zutrifft. Erstens, die Unfähigkeit, sich ein klares Ziel zu setzen. Zweitens, die Neigung, notwendige Entscheidungen und Maßnahmen mit allen möglichen Begründungen oder besser gesagt Ausflüchten hinauszuschieben. Drittens, fehlende Bereitschaft, sich die zur Durchführung eines Vorhabens nötigen Fachkenntnisse und/oder Fertigkeiten anzueignen. Viertens, Wankelmut und die Gewohnheit, anderen denen, wie auch immer gearteten, schwarzen Peter zuzuschieben, statt selbst entschlossen an die Lösung des anstehenden Problems heranzugehen. Auch diese Unart wird häufig hinter einem Wust von Vorwänden versteckt. Fünftens, die Gewohnheit, lieber nach immer neuen Ausreden zu suchen, als einen klaren Plan auszuarbeiten. Sechstens, Selbstzufriedenheit. Dies ist damit gleichbedeutend, das Brett, das man vor dem Kopf hat, für eine Auszeichnung zu halten. Wer mit dieser Art von Blindheit geschlagen ist, für den gibt es nur wenig Hoffnung. Siebtens, Gleichgültigkeit, die sich zumeist dadurch verrät, dass man eher bereit ist, auf alle möglichen Kompromisse einzugehen, als sich für seine, in diesem Fall meist inexistente, Überzeugung einzusetzen. Achtens, die Gewohnheit, anderen die eigenen Fehler in die Schuhe zu schieben oder Probleme für schlechthin unlösbar zu erklären. Neuntens, Mangel an Begeisterung. Dafür ist in der Regel die Wahl eines zu unbedeutenden Ziels, also eines zu schwachen Motivs, verantwortlich. Zehntens, die Bereitschaft, bei der ersten auftretenden Schwierigkeit die Flinte ins Korn zu werfen. Diese Charakterschwäche ist meist die Folge einer oder mehrerer der 6 Hauptängste. Sie werden am Schluss dieses Hörbuchs ausführlicher behandelt. Elftens, das Versäumnis, seine Absichten und Pläne schriftlich festzuhalten. Die Überzeugungskraft des niedergeschriebenen Wortes lässt sich durch nichts ersetzen. Hinzu kommt, dass sich nur eine Planung, die man schwarz auf weiß besitzt, immer wieder durchdenken und immer weiter vervollkommnen lässt. Zwölftens, mangelnde Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Ideen oder Unfähigkeit, sich plötzlich bietende Gelegenheiten beim Schopf zu fassen. Dreizehntens, bloßes Träumen anstelle von tätiger Willenskraft. Vierzehntens, die Bereitschaft, sich mit der Armut abzufinden, statt nach Reichtum zu streben. Diese Angewohnheit entspringt einem grundsätzlichen Mangel an Ehrgeiz, also dem fehlenden Verlangen, jemand zu sein, etwas zu tun und etwas zu besitzen. 15. Der Wunsch, schnell und möglichst ohne Anstrengung reich zu werden. Dies bedeutet, viel zu fordern, ohne zu einer Gegenleistung bereit zu sein. Dieser höchst gefährliche und äußerst unvernünftige Wunsch verleitet den Menschen je nach Temperament zu Glücksspiel, Spekulation oder im Extremfall Verbrechen. Und 16. Angst vor der Kritik, der Meinung und möglichen Reaktionen der lieben Mitmenschen. Diese geistige Unselbstständigkeit verhindert nicht nur jede zielstrebige, konsequente Planung, sondern meist auch schon die verbindliche Wahl eines Ziels. Da die zuletzt genannte Charakterschwäche nicht nur von Natur aus äußerst weit verbreitet ist, sondern in der menschlichen Gesellschaft geradezu den Status einer sozialen Tugend genießt, möchte ich etwas näher auf ihre Symptome eingehen. Es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass sich die allermeisten Menschen durch ihre mehr oder weniger bewusste und mehr oder weniger geschickt kaschierte Angst vor der Meinung von Freunden und Verwandten sowie vor der öffentlichen Meinung so sehr beeinflussen lassen, dass sie völlig außerstande sind, ihr eigenes Leben zu führen und stattdessen ununterbrochen nach allen möglichen fremden Drehbüchern agieren oder schlicht in Untätigkeit erstarren. Eine Unzahl von Menschen zieht es vor, ein unglückliches Leben an der Seite eines ungeeigneten oder schlicht ungeliebten Partners zu verbringen, statt ohne Rücksicht auf die Meinung der Umwelt einen Schlussstrich zu ziehen. Wer selbst eine solche unglückliche Beziehung durchgemacht und überstanden hat, weiß, welcher kaum wieder gutzumachende Schaden hier angerichtet, wie viel Ehrgeiz erstickt und Willenskraft gelähmt wird. Millionen von Menschen schlagen eine berufliche Laufbahn ein, die sie nicht wirklich reizt und für die sie sich nicht selten sogar völlig untauglich fühlen, nur weil sie das Gefühl haben, das sei nun einmal das, was von ihnen erwartet wird. Viel zu viele Menschen holen ihre früher versäumte Schulbildung einzig und allein deswegen nicht nach, weil sie den Spott, die Kritik oder den Neid ihrer Arbeitskollegen und ihrer privaten Umwelt fürchten. Viele scheuen sich nur deswegen vor einem geschäftlichen oder sonstigen beruflichen Risiko, weil sie im Fall eines Misserfolgs von ihren Mitmenschen kritisiert werden könnten. Die Angst vor der Meinung anderer ist bei ihnen stärker ausgeprägt als ihr Verlangen nach Erfolg. Es gibt auch zu viele Menschen, die kein ehrgeiziges Ziel und keine steile Karriere anzustreben wagen, weil ihre Umwelt sie an den Spruch vom Schuster und seinen Leisten erinnern könnte. Als Andrew Carnegie mir vorschlug, 20 Jahre meines Lebens der Ausarbeitung einer Philosophie des Erfolgs zu widmen, war auch meine erste Reaktion Angst. Schlichte Angst vor der Meinung meiner Umwelt. Und das, obwohl Carnegie mir damit eine Lebensaufgabe anbot, die sich nicht nur mit meinen grundsätzlichen Wünschen deckte, sondern sogar meine kühnsten Träume übertraf. Doch kaum hatte er seinen Vorschlag ausgesprochen, als mir auch schon 1000 Ausflüchte und Entschuldigungen durch den Kopf schossen und mich vollkommen zu lähmen drohten. All diese Gegengründe entsprangen aber nur einer einzigen Quelle, der Angst vor Kritik. »Unmöglich«, sagte mein innerer Schwarzseher, »das schaffst du nie. Eine solche Aufgabe übersteigt deine Kräfte und erfordert weit mehr Zeit, als du hast. Was wird deine Familie dazu sagen? Wovon willst du während der ganzen Zeit leben? Wie kommst du eigentlich auf die Idee, gerade du könntest schaffen, was bisher noch niemandem gelungen ist? Wer bist du überhaupt, dass du dir anmaßt, dir ein so hohes Ziel zu setzen? Du bist in einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Was weißt du schon von Philosophie? Wenn diese Aufgabe überhaupt lösbar ist, warum hat sie dann nicht schon längst ein anderer vor dir gelöst? Die Leute werden dich für verrückt halten.« Wenigstens mit dieser Befürchtung lag ich, wie sich dann herausstellte, gar nicht so falsch. Diese und viele andere Gedanken und Befürchtungen schwirrten mir im Kopf herum und plapperten auf mich ein wie eine Schar ängstlicher alter Tanten. Es kam mir so vor, als habe sich die ganze Welt verschworen, mich mit Spott und Hohn zu übergießen, nur um mich daran zu hindern, auf Carnegies Vorschlag einzugehen. Mit einem Wort, die Versuchung, meine ehrgeizigen Träume zu begraben und mich ein für allemal mit einem bescheidenen, unscheinbaren und risikolosen Leben abzufinden, war noch nie so stark gewesen wie in diesem Augenblick. Und sie ist auch später nie wieder so stark gewesen. Meine spätere Analyse der Lebensgeschichte mehrerer tausend Menschen hat bewiesen, dass die meisten Ideen schon kurz nach ihrer Geburt wieder sterben, sofern man sie nicht schleunigst durch feste und wohldurchdachte Pläne stabilisiert. Mit einer Idee verhält es sich ähnlich wie mit einem Säugling. Jede weitere Minute, jeder weitere Tag erhöht die Überlebenschancen. Fast alle Ideen aber, die nicht zum Stadium der Planung und praktischen Umsetzung heranreifen, verkümmern aus Angst vor Kritik. Viele Leute glauben, materieller Erfolg sei in erster Linie eine Sache des Glücks und meinen damit die Chancen, die angeblich Sonntagskinder geboten bekommen und die gewöhnlichen Menschen angeblich stets vorenthalten bleiben. Eine solche Ansicht zeugt von einer erschreckenden Unkenntnis der wahren Zusammenhänge. Ohne Frage ist nicht jeder Augenblick und jede Situation gleichermaßen als Ausgangspunkt eines geschäftlichen oder sonstigen Unternehmens geeignet. Insofern ist die Chance, die Gelegenheit, also der richtige Augenblick, die richtige Ausgangssituation in der Tat von großer Bedeutung. Wer aber seine Bemühungen um den Erfolg darauf reduziert, auf eine Chance zu warten, erlebt fast immer eine Enttäuschung. Er vergisst nämlich die zweite, sogar noch wichtigere Voraussetzung für den Erfolg, die Fähigkeit, sich die benötigten Gelegenheiten zu schaffen. Denn die einzige Chance, auf die man sich wirklich verlassen kann, ist tatsächlich diejenige, die man sich selbst schafft. Dementsprechend sind alle Regeln, Prinzipien und Techniken, die in diesem Hörbuch gelehrt werden, letztlich nichts anderes als ebenso viele Methoden zur Schaffung günstiger Gelegenheiten. Eine der wichtigsten Methoden aber ist und bleibt die Beharrlichkeit. Vier einfache Dinge ermöglichen und fördern die Entstehung der Beharrlichkeit. Sie sind schon wiederholt in verschiedenen anderen Zusammenhängen genannt worden und haben je für sich auch eine spezifische Funktion innerhalb des hier beschriebenen Erfolgssystems. Doch wenn Sie sich nach einer ehrlichen Selbstanalyse eingestehen müssen, dass Sie, wie die meisten Menschen, zu wenig Ausdauer besitzen, können Sie die folgenden Elemente unserer Erfolgsphilosophie als Ihr spezielles Trainingsprogramm betrachten. Die vier Schritte zur Ausdauer sind: erstens, ein klares Ziel und das unumstößliche Verlangen, dieses Ziel auch tatsächlich zu erreichen. Zweitens, ein gründlich ausgearbeiteter Plan, der so sorgfältig auf Ihre besonderen Neigungen, Fähigkeiten, Möglichkeiten und Zielvorstellungen zugeschnitten ist, dass er Sie gleichsam mitzieht. Drittens, der feste Wille, sich alle negativen und entmutigenden Einflüsse und Einflüsterungen, auch und vor allem von Seiten Ihrer Verwandten, Freunde und Bekannten, konsequent zu verschließen. Viertens, eine enge, freundschaftliche Beziehung zu einer Person oder einer Gruppe von Personen, die Ihnen tatkräftige Unterstützung und moralischen Rückhalt bietet. Diese vier Dinge entscheiden über Erfolg oder Misserfolg in allen Lebensbereichen. Die 13 Grundsätze unserer Erfolgsphilosophie bezwecken eigentlich nichts anderes, als Ihnen die Anwendung dieser vier Elemente der Ausdauer zur festen Gewohnheit werden zu lassen. Diese vier Elemente oder Schritte geben Ihnen die Möglichkeit, Ihre Zukunft selbst zu gestalten. Diese Schritte führen zu geistiger Freiheit und innerer wie äußerer Unabhängigkeit. Diese Schritte führen Sie immer weiter auf dem Weg zu Erfolg, Reichtum, Macht und Anerkennung. Diese vier Schritte verschaffen Ihnen mit Sicherheit die ersehnten Chancen. Diese Schritte verwandeln Träume in Wirklichkeit. Welche geheimnisvolle Macht, verleiht ausdauernden Menschen die Fähigkeit, schier jedes sich in den Weg stellende Hindernis zu überwinden, löst die Tugend der Beharrlichkeit, gar eine Art seelischer, geistiger oder vielleicht biochemischer Reaktion aus, die uns den Zugriff auf übernatürliche Kräfte ermöglicht, schlägt sich die allumfassende Vernunft, der universale Geist, das höchste Wesen oder wie auch immer man dieses absolute Prinzip nennen mag, auf die Seite dessen, der selbst dann noch weiterkämpft, wenn die Schlacht verloren scheint und sich vielleicht die ganze Welt gegen ihn stellt. Diese und ähnliche Fragen gingen mir durch den Kopf, als ich Männer wie Henry Ford beobachtete, die ohne einen Cent in der Tasche angefangen und es fast ausschließlich dank ihrer Ausdauer geschafft hatten, riesige Konzerne aufzubauen. Ähnliche Mutmaßungen stellte ich an, als ich an Thomas Alva Edison dachte, der keine 3 Monate lang die Schule besucht hatte und dennoch zu einem der berühmtesten Erfinder der Welt geworden war. Auch in seinem Fall war es die unerschütterliche Ausdauer gewesen, die ihm zur Erfindung des Grammophons, eines verbesserten Filmaufnahmegeräts, der Glühbirne und über 1000 weiterer nützlicher Dinge oder Verfahren verhalf. Ich hatte das große Glück, sowohl Ford als auch Edison lange Zeit hindurch aus nächster Nähe beobachten und analysieren zu können. Deshalb kann ich mit Sicherheit behaupten, dass alle ihre erstaunlichen Leistungen und außergewöhnlichen Erfolge fast ausschließlich auf ihre Beharrlichkeit zurückzuführen sind. Keine andere Eigenschaft und kein anderer Umstand haben dabei eine auch nur annähernd vergleichbare Rolle gespielt. Aber auch als ich die Lebensgeschichten berühmter Propheten und Religionsstifter der Vergangenheit studierte, drängte sich mir der Schluss auf, dass hier ebenfalls Ausdauer, Konzentration aller Kräfte und eine unerschütterliche Zielsetzung die Hauptursachen ihrer weltbewegenden Wirkung waren. Betrachten wir zum Beispiel den ungewöhnlichen Werdegang Mohammeds. Analysieren wir sein Leben, vergleichen wir ihn mit den Männern und Frauen, die heute über das Schicksal von Banken und Konzernen bestimmen. Sie alle besitzen die gleiche hervorstechende Charaktereigenschaft: Ausdauer. Da ich nicht davon ausgehen kann, dass den meisten meiner Leser die Lebensgeschichte des großen Religionsstifters vertraut ist und ich sie andererseits für eines der erstaunlichsten Beispiele von Beharrungsvermögen halte, die unsere Welt je erlebt hat, möchte ich sie hier mit einem Text bekannt machen, der in der Herald Tribune erschienen ist. Mohammed war ein Prophet, aber er wirkte kein einziges Wunder. Er war kein Mystiker, er war kein Gelehrter, er führte bis zu seinem 40. Lebensjahr ein völlig normales, weltliches Leben. Als er verkündete, er sei der Prophet Gottes und bringe das Wort der wahren Religion, wurde er verspottet und als Wahnsinniger beschimpft. Die Kinder verfolgten ihn johlend durch die Straßen, die Frauen bewarfen ihn mit Unrat, er wurde aus seiner Heimatstadt Mekka gejagt, man beraubte seine Anhänger all ihrer Habe und trieb sie gleichfalls in die Wüste. Seine 10-jährige Predigertätigkeit brachte ihm scheinbar nichts anderes ein als Armut, Verbannung und Spott. Doch noch vor Ablauf eines weiteren Jahrzehnts war er zum Gebieter aller Araber, zum Herrscher über Mekka und zum Oberhaupt einer neuen Weltreligion geworden, die sich im Laufe der folgenden Jahrhunderte bis zu den Pyrenäen und zur Donau und nach Osten hin bis nach Indonesien ausbreitete. Mohammed entstammte dem verarmten Zweig einer vornehmen Mekkaer Familie. Weil in der Stadt, dem Kreuzweg der Welt, Standort des magischen Kaaba-Steins und Knotenpunkt der wichtigsten Handelsrouten, unhygienische Verhältnisse herrschten, wurden die Kinder in die Wüste geschickt und von Beduinen aufgezogen. So wuchs auch Mohammed in den Lagern der Nomaden heran. Eine Zeit lang hütete er Schafe, dann trat er als Karawanenführer in die Dienste einer reichen Witwe. Er bereiste weite Teile des Orients, sprach mit Männern unterschiedlichen Glaubens und beobachtete den Zerfall des Christentums in einander bekämpfenden Sekten. Als er 28 Jahre alt war, trug ihm Khadija, die Witwe, ihre Hand an und sie heirateten. Die nächsten 12 Jahre lebte Mohammed als reicher, geschickter und geachteter Kaufmann. Dann begann er, regelmäßig in die Wüste hinauszuwandern, um sich dort religiösen Übungen hinzugeben. Eines Tages kehrte er mit dem ersten Vers des Koran zurück und erzählte Khadija, der Erzengel Gabriel sei ihm erschienen und habe ihm eröffnet, er, Mohammed, sei der Prophet des alleinigen Gottes. Der Koran, nach islamischem Glauben das offenbarte Wort Allahs, ist das einzige, was in Mohammeds Leben an ein Wunder denken lässt. Dieser Mann war kein Dichter, er hatte nie mit der Sprache gespielt, dennoch waren die Verse, die er den Gläubigen vortrug, besser als alles, was die professionellen Dichter der Stämme hervorzubringen vermochten. Das war für die Araber das Wunder. Ihnen galt die Gabe des Wortes als das größte Geschenk, der Dichter als vor allen Menschen ausgezeichnet. Aber der Koran sagte, alle Menschen seien vor Gott gleich und die Welt solle ein demokratischer Staat sein, der Islam. Das war politische Ketzerei und dasselbe galt für Mohammeds Absicht, die 360 Götterbilder, die im Hof der Kaaba standen, zu zertrümmern. Lockten doch diese Idole unzählige Gläubige nach Mekka, die dort viel Geld ließen. So fielen die Geschäftsleute von Mekka über Mohammed her und jagten ihn aus der Stadt. Der Prophet floh in die Wüste und forderte von nun an die Weltherrschaft. Der Siegeszug des Islam hatte begonnen. Aus der Wüste brach sich ein lodernder Feuersturm Bahn, den niemand mehr zu löschen vermochte. Ein Heer gleichberechtigter Krieger, die, ohne mit der Wimper zu zucken, bereit waren, ihr Leben für den neuen Glauben zu opfern. Mohammed hatte Juden und Christen aufgefordert, sich mit ihm zu verbünden. Er wollte keine neue Religion gründen. Er rief alle auf, die an den alleinigen Gott glaubten, sich zu einem einzigen Bekenntnis zusammenzuschließen. Hätten Juden und Christen seinen Vorschlag angenommen, hätte der Islam die ganze Welt erobert. Sie taten es nicht. Sie wollten nicht einmal Mohammeds humanere Form der Kriegführung übernehmen. Als die Armeen des Propheten Jerusalem einnahmen, wurde kein einziger Mensch wegen seines Glaubens getötet. Als Jahrhunderte später die Kreuzfahrer die Stadt eroberten, wurde kein Moslem, ob Mann, Frau oder Kind, am Leben gelassen. Nur eine einzige Erfindung der Moslems wurde von den Christen übernommen. Die Universität.
Leitsätze. Beharrlichkeit stärkt den Charakter ebenso, wie Kohle brüchiges Eisen zu zähem Stahl veredelt. Mit Ausdauer entwickeln sie ein magisches Geldbewusstsein und ihr Unterbewusstsein arbeitet fortan unermüdlich an der Verwirklichung ihres Traums vom Reichtum. Die in diesem Kapitel enthaltene Checkliste bildet die Grundlage für eine objektive Selbstanalyse und zeigt Ihnen zugleich den besten Weg zur Entwicklung der Ausdauer. Damit können Sie mittlerweile an 8 genau umrissenen Aspekten Ihrer Selbstvervollkommnung arbeiten. 4 einfache, aber wichtige Schritte helfen Ihnen dabei, Beharrlichkeit zu einer festen Gewohnheit zu machen und sich gegen alle negativen, entmutigenden Einflüsse abzuschirmen, denen Sie bislang hilflos ausgesetzt waren. Beharrlichkeit ist die geheime Stärke des Erfolgreichen.
Hallo, hier ist Alex Rouge, der Gründer und Verleger des Rouge Verlages. Ich bin stolz darauf, dass Napoleon Hill einer unserer Autoren ist. Seine 2 Millionen Bestseller sind bei uns als Erfolgspakete erschienen. Das Kapitel Die Ausdauer, was Sie soeben angehört haben, stammt aus dem Erfolgspaket Die großen 13 Erfolgsgesetze. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter napoleonhill.de. Ich wiederhole, napoleonhill.de. Oder Sie können es auch im Rouge-Shop bestellen unter rougeverlag.com. Ich meine, jeder, der sich für Erfolg interessiert, braucht zwingend ein Exemplar von diesem Erfolgspaket. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg.